Ich habe meinen Sohn, der Finn, der ist jetzt 18, den habe ich im Studium bekommen. Das war das erste Kind im Studium, war mir auch damals eine Empfehlung. Ich habe gesagt, krieg das erste Kind im Studium, das ist gut. Habe ich dann gemacht, ich war scheinfrei und habe das Kind gekriegt, also ich habe das gut getimt. Dann war ich 1,5 Jahre in der Chirurgie, dann bin ich schwanger geworden, bin 1 Jahr zu Hause geblieben und dann wollte ich zurück in die Chirurgie. Und das war die große Herausforderung. Ich habe keine Stelle bekommen. Frau mit 2 Kindern, da war der Finn damals 5, die Hanna 1 Jahr. Ich habe keine Stelle bekommen, also brauchte ich einen Plan B.
Die Gesundheitsarena. Ärztenachwuchs im Gespräch. Mit Medizinstudentin Ariane Berner und Martin Eulitz von der KV Bayerns.
Herzlich willkommen in der Gesundheitsarena. Und heute sprechen wir über ein Thema, das viele junge Ärztinnen und Ärzte sehr bewegt und das für sie eigentlich entscheidend ist. Die Vereinbarkeit von Beruf und von Familie. Oder wie man neudeutsch so schön sagt, Work-Life-Balance. Wie kann ich die bestmöglich gestalten? Und dazu habe ich wie immer Ariane neben mir hier stehen. Sie lächelt schon und freut sich auf die heutige Folge.
Ja, genau. Hallo erstmal von mir. Ich bin auch schon sehr gespannt, weil es ja auch ein Thema ist, was uns Medizinstudierenden ja eigentlich von Anfang an so ein bisschen begleitet, weil wir einfach die Geschichten auch hören von Assistenzärzten und Oberärzten, wie sie einfach damit umgehen. Und dann hat man eigentlich auch schon von früh auf da wirklich Respekt davor. Und genau, und da haben wir jetzt auch jemanden ganz Tolles bei uns, der uns ein bisschen auch von der Praxis erzählen kann.
Ganz genau. Wir begrüßen heute bei uns hier in unserem kleinen, recht warmen Studio Dr. Katja Dritschler. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin, Notfallmedizin, manuelle Medizin, seit 2018 niedergelassen als Hausärztin im Osten Münchens, können wir mal sagen. Wir wollen ja keine Werbung für die Praxis machen, deswegen im Osten Münchens. Und sie kennt sowohl den Klinikbetrieb als auch die ambulante medizinische Versorgung. Und natürlich als Mutter von 2 Kindern kann sie offensichtlich Beruf und Familie auch vereinbaren. Herzlich willkommen, Katja.
Hallo und vielen Dank für die Einladung. Und ich möchte gleich was einwenden. Ich sag immer Work-Family-Balance und nicht Work-Life-Balance. Finde ich in der heutigen Zeit, wo es eben um Kinder geht, immer eigentlich die bessere Variante. Also von daher, ich finde es immer Work-Family-Balance, gerade in der Hausarztpraxis, viel besser beschrieben.
Dann können wir das gerne so übernehmen.
Ich würde auch sagen, ja, das klingt auch ganz
wir
gut.
Wir hängen nicht an den Begriffen, ja. Nennen wir es so.
Ich habe ja schon vorhin angesprochen, dass wir Medizinstudierenden ja auch schon früh damit so in Kontakt kommen. Okay, wie kann das denn aussehen für uns? Und da auch eine Frage, wie ist es denn jetzt, wenn du direkt vom Studium kommst, im ersten Assistenzarztjahr?
Das ist eine Herausforderung. Also Ariane, ich kann das leider nicht anders beschönigen. Es wird eine Herausforderung sein. Ich habe meinem ersten Jahr chirurgisch gearbeitet. Mhm. Für mich war eigentlich immer klar, ich mache Anästhesie im Studium. Ich habe meine Formulaturen gemacht. Ich habe mein PJ auch als Wahlfach Anästhesie gemacht. Für mich war immer klar, ich mache Anästhesie. Dann hatte ich mein PJ, war wirklich cool. Ich habe in der Chirurgie rotiert. Ich war in der Viszeralchirurgie, in der Unfallchirurgie und in der Gefäßchirurgie und habe gesagt, boah, das ist viel besser als auf der anderen Seite. Deswegen war mein erstes Jahr chirurgisch und ich war in einem kleinen chirurgischen Haus. Mhm. Klein heißt, wir hatten 3 Stationen, a 25 Betten. Wir hatten eine Gynäkologie, eine Urologie, eine Viszeralchirurgie und die Orthopädie. Mhm. Und das Schöne war, wir Assistenzärzte, wir sind überall eingesetzt worden. Und ich weiß noch, meinen ersten Nachtdienst, den ich dann hatte.
Ja, vor dem haben wir halt besonders Respekt.
Ja, genau. War ich wirklich zuständig für alle 3 Stationen, fachübergreifend. Ja. Und dann habe ich schon gedacht, oh Gott, wie wird das werden? Und ich hatte eine total nette Kollegin, die gesagt hat, Katja, wenn was ist, ruf mich an. Sagt Steffi, ich kann dich nicht mitten in der Nacht um 2 anrufen, wenn ich eine Frage habe. Ich sage, doch, kannst du, ruf mich an, ich habe mein Handy neben mir, das passt. Das hat mich schon mal total entspannt. Und dann hat sie auch gesagt, mein Oberarzt, der Hintergrund hatte, der hat auch gesagt, Frau Dritschler, rufen Sie mich an, wenn was ist. Und das hat mir so den Rücken gestärkt. Ich habe natürlich nicht angerufen, weil es lief alles super. Ja, aber das zu wissen im Hintergrund, dass man sagt, man kann immer anrufen, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit, mit der dümmsten Frage, die ihm dann kommt, und die hat man am Anfang, das war echt super. Und das hat mir die erste Nacht echt gut getan und ich habe die auch super überstanden. Aber das ist die große Herausforderung, ja, dass man sagt, oh Gott, jetzt bin ich plötzlich zuständig für so viele Patienten. Ich habe eigentlich gar keine Ahnung. Ich bin zwar Ärztin, aber total unerfahren. Ja, große Herausforderung.
Ja, eben, weil man ja direkt aus dem Studium kommt und dann ist man für so viele, viele Personen verantwortlich und man hat ja auch theoretische theoretisches Wissen hat man schon, aber halt dieses praktische Wissen fehlt ein. Wie agiert man in welchen Situationen? Und dann diese auch 24-Stunden-Dienste manchmal, die man auch hat, ja, hast du ja gerade auch erzählt, das ist dann schon, also stelle ich mir einfach wirklich herausfordernd vor, einfach auch für sich selber. Ja.
Wir hatten Gott sei Dank keine 24 Stunden. Wir durften später anfangen. Also normalerweise ging, glaube ich, unser Dienst um 7:30 los in der Früh. Aber wenn wir diesen Nachtdienst hatten, sind wir, glaube ich, erst um 12 in den Dienst gestartet. Mhm. Also es war nicht ganz so anstrengend. Aber ja, das ist die große Herausforderung. Und das ist auch wirklich, je kleiner das Haus ist, wo man dann vielleicht auch anfängt, gerade in der Klinik, desto besser habe ich es immer empfunden. Mhm. Weil je kleiner die Häuser, desto familiärer ist es noch. Und dann ist es eher so, dass man gut eingearbeitet wird, dass man weiß, wie die Abläufe sind, dass man auch guten Draht dann zu seinen Oberärzten hat, weil die sind im Hintergrund. Ja. Es ist selten, dass es irgendein erfahrener Altassistent ist, sondern es sind meistens die Oberärzte. Und die dann anzurufen, da hat man dann immer noch einen Respekt davor. Ja, das geht mir auch so. Aber das hat mir damals geholfen, dass wir ein kleines Team waren und dass es so familiär zuging. Also das wäre auch so meine Empfehlung, nicht in die Uniklinik, wenn man universitär Karriere machen will. Dann muss man.
Ja, wollte ich auch sagen.
Dann, also wenn man das als Ziel hat, dann ja. Aber ansonsten eher die kleineren Häuser.
Ja, ja. Auch die flache Hierarchie ist dann, wo es dann angenehmer ist, einfach mal auch Nachfragen zu stellen.
Voll, ja, genau.
Ja. Ja. Ich glaube, auch für den Laien ist das einfach mal ganz, ganz neu oder einfach unvorstellbar, dass man einfach so lange am Stück arbeiten muss.
Wieso schaust du jetzt mich so an, wenn du von der Laie sprichst? Aber es stimmt natürlich, ich werde auch nie in die Notwendigkeit kommen, also einen Dienst zu machen. Was mich ja interessieren würde, ist, wie hast du denn in der Zeit damals geschlafen? War das mit der ganzen Verantwortung, die du da hattest und mit dem Druck, den es dann gab und im Hintergrund zu der Gedanke, schaffe ich das eigentlich? Hast du da nachts ruhig schlafen können?
Nein. Also die Nächte, also der Vorteil ist, wir hätten schlafen können, wenn wir es gekonnt hätten. Das war immer das Gute. Wir hatten wirklich ein Bereitschaftszimmer, wo wir auch uns zurückziehen konnten mit dem Telefon. Das Problem ist immer meine größte Sorge, ich höre das Telefon nicht. Mhm. Wenn ich so tief schlafe und das Telefon klingelt und ich höre es nicht, das war immer meine größte Sorge. Deswegen war das immer so ein Schlafen auf 7:30. Das hat sich eigentlich die ganzen Jahre nicht verändert. Also später war ich ja in Neuperlach dann in der Kardiologie, habe da Hausdienst gemacht, das ist nochmal was anderes. Da war es dann so, wir waren dann zu zweit, hatten Dienst, aber auch immer, wir wurden per Telefon angerufen. Und meine Sorge war es, dass ich das Telefon nicht höre. Es gab keine Piepser mehr, das hat man ja, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, das weiß ich
ehrlich
gar nicht.
Ehrlich gesagt, ich glaube nicht.
Es gibt, glaube ich, nicht mehr, genau, es gibt, glaube ich, nur noch Telefon. Ja. Aber meine Sorge war immer, dass man das Telefon nicht hört. Und deswegen habe ich nie gut geschlafen. Also egal, wo ich gearbeitet habe, in welchen Kliniken ich gearbeitet habe, nie gut, nein.
Auch eine ganz gute Überleitung, weil ich habe mich auch immer gefragt, wenn man so übermüdet ist, man schläft ja nicht eigentlich, hast du gerade gesagt. Wie kann man denn dann gut agieren? Man ist ja verantwortlich für Patienten und auch für Notfälle und man muss ja dann wirklich auch adäquat agieren. Wie war das für dich?
Eine gute Frage, Ariane. Ich habe ehrlicherweise nie drüber nachgedacht. Das ist dann, wenn man mal in dieser Maschinerie der Klinik drin ist, ist das so ein Automatismus. Und wir haben immer keine 24 Stunden gehabt. Das ist vielleicht auch immer
angenehmer.
Noch angenehmer. Wir haben immer später angefangen, wenn wir wussten, wir haben Dienst. Was eine totale Herausforderung ist, ich habe auch in der Notaufnahme gearbeitet, 2 Jahre, im Drei-Schicht-System. Und da war es dann schon eine Herausforderung, weil da hatten wir Nachtdienst, der ging 12 Stunden.
Ja.
Und das waren 12 Stunden wirklich manchmal knüppeldick arbeiten.
Ja, Notaufnahme.
Notaufnahme, wie das halt ist. Da steht es ja nie still. Und das war manchmal schon eine Herausforderung. Ja, da war ich dann am Morgen eigentlich total platt und habe mich gedacht, boah, krass, was du jetzt hier eigentlich abgerissen hast. Da haben wir auch nicht geschlafen. Also davon mal ganz abgesehen. Ja. Also da arbeitet man dann durch.
Ja.
Was ich mich immer gefragt habe, Lkw-Fahrer dürfen nur 10 Stunden arbeiten. Dann müssen die eine Pause machen.
Ja. Oder waren das 8 Stunden? Ich dachte,
ich weiß gar nicht, Lenkzeit. Keine Ahnung.
Genau, aber irgendwie müssen die Pause machen.
Gehen wir mal von der gesetzlichen Arbeitszeit an 10 Stunden, dann müssen die aufhören.
Ja.
Mein Mann hat auch immer gesagt, wie macht ihr das in der Klinik? Ihr müsst doch dann mal aufhören.
Eigentlich fahrlässig, wenn man das
so
formuliert.
Weil wir dann in den Bereitschaftsdienst gehen. Das ist so ein bisschen, das ist dieser Kniff, der gemacht
Grauzone.
Wurde. Ja, wir haben 10 Stunden regulär gearbeitet und dann sind wir in den Bereitschaftsdienst gegangen. Ich habe immer gedacht, Bereitschaftsdienst heißt, man arbeitet, wenn man gebraucht wird. Nein, also gerade in der Notaufnahme, wir haben durchgearbeitet.
Ja.
Im Hausdienst oder in diesen Klinikdiensten, die man sonst kennt, ist es schon so, dass man mal sich auch vielleicht eine halbe Stunde mal hinlegen kann oder eine Pause machen kann, wo man so ein bisschen durchschnaufen kann. Aber in der Notaufnahme, nein.
Ja, ja. wo wir jetzt auch bei Work-Family-Balance sind. Wie war das denn? Wie konntest du da einfach dich da ein bisschen rausnehmen, dass du nicht komplett einfach überarbeitet warst? Also man ist wahrscheinlich überarbeitet, so wie du das auch gerade beschreibst, aber wie hast du dir diese Inseln rausgesucht, wo du kurz durchatmen konntest? Sei es während dem Dienst, sei es zu Hause?
Also während des Dienstes kaum. Ja. Also das war wirklich, ich bin rein in die Klinik, ich habe gearbeitet, bin raus aus der Klinik, fertig. Was ich konnte, Ariane, und ich glaube, das ist ganz wichtig, ich konnte gut abschalten. Ich bin raus aus der Klinik, die Kliniktür ist hinter mir ins Schloss gefallen und ich war Katja. Ich war Mutter, ich war Frau, ich war Ehefrau. Und das konnte ich wirklich gut. Ich habe nie was mit nach Hause genommen.
Okay,
ich habe die Arbeit wirklich in der Klinik gelassen. Ich mache das heute in der Praxis auch noch so. Ich nehme mir keine Arbeit mit nach Hause. Ganz selten, dass ich mir mal einen Anruf mit nach Hause nehme, weil ich weiß, der Laborwert kommt erst am Nachmittag. Freitags ist es meistens. Ansonsten nehme ich mir keine Arbeit mit nach Hause. Und so habe ich es in der Klinik auch gemacht. Das heißt, ich habe meinen Job gemacht, wie lang das auch immer war. Ja.
12 Stunden.
Ja, genau. Und dann habe ich aufgehört und bin nach Hause und ich war zu Hause fertig.
Ja, ja.
Und dann war ich wirklich zu Hause und dann war ich Mutter. Ich habe die Zeit mit meinen Kindern total genossen. Mhm. Wir haben dann am Wochenende, auch wenn ich keinen Dienst hatte, irgendwas Schönes unternommen. Und einfach diese Familienzeit, ne, dieses Privatsein, das habe ich, das waren eigentlich meine Inseln. Weil in der Arbeit habe ich gearbeitet.
Ja. Du bist jetzt schon von der Klinikzeit in die Praxiszeit, in deine aktuelle Zeit gesprungen. Nimm uns mal ein bisschen mit, was war der Weg? Warum bist du von der Klinik in die eigene Praxis gegangen? Was war letztlich der Auslöser für dich, diesen Schritt zu gehen?
Also ich hatte ja schon gesagt, Anästhesie war der erste Plan. Dann habe ich gesagt, nee, es ist die Chirurgie. Dann habe ich die Chirurgie gemacht, 1,5 Jahre. Dann bin ich zum zweiten Mal schwanger geworden. Ich habe meinen Sohn, der Finn, der ist jetzt 18, den habe ich im Studium bekommen. Das war das erste Kind im Studium, war mir auch damals eine Empfehlung. Ich habe gesagt, krieg das erste Kind im Studium, das ist gut. Habe ich dann gemacht, ich war scheinfrei und habe das Kind gekriegt, also ich habe das gut getimt. Dann war ich 1,5 Jahre in der Chirurgie. Dann bin ich schwanger geworden, bin 1 Jahr zu Hause geblieben und dann wollte ich zurück in die Chirurgie. Und das war die große Herausforderung. Ich habe mir sagen lassen, es ist heute leider immer noch so, was ich ehrlicherweise nicht verstehen kann, aber ich habe keine Stelle bekommen. Frau mit 2 Kindern, da war der Finn damals 5, die Hanna 1 Jahr. Ich habe keine Stelle bekommen. Also brauchte ich einen Plan B. Plan B war immer die Notfallmedizin. Deswegen habe ich meinen Facharzt oder meine Zusatzbezeichnung Notfallmedizin und habe gedacht, okay, ich gehe in die Notaufnahme. Da habe ich dann echt hingebenzt. Da habe ich dann wirklich Druck gemacht. Ich wollte nach Bogenhausen in die Notaufnahme, habe da immer wieder angerufen und dann habe ich die Stelle auch bekommen. Und dann habe ich gemerkt, boah, nee, Chirurgie geht gar nicht. Dann habe ich gemerkt, das ist ein Maximalversorger, wie die Arbeitszeiten, wie die Arbeitsatmosphäre unter den Chirurgen ist. Sowohl Viszeralchirurgie als Unfall-Otto war für mich undenkbar. Als Frau, man muss wirklich Ellenbogen ausfahren, man muss sich jedes erkämpfen. Und ich sage, nee, das will ich nicht, weil wir dann wieder bei der Work-Family-Balance sind. Und dann habe ich einen Plan B gebraucht. Dann habe ich gesagt, okay, was mache ich mit den Jahren, die ich jetzt hatte als Berufserfahrung? Was kommt sonst noch in Frage? Dann kam die Allgemeinmedizin um die Ecke. Und dann habe ich gedacht, okay, Allgemeinmedizin, warum nicht? Habe dann gemerkt, okay, chirurgisch war ich top. Würde ich jetzt mal, Eigenlob stinkt, aber das war okay. Und habe gesagt, Innere brauche ich. Mein inneres Tertial war Ewigkeiten her. Ich hatte keine Ahnung von Kardiologie. Ja, Vorhofflimmern, oh Gott.
Was ist das?
Ja, was ist das? heute ist das ein Klacks, aber damals habe ich gedacht, oh Gott, das ist, keine Ahnung.
Wenn man es halt nicht macht.
Nein.
Dann, genau.
Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt wirklich Allgemeinmedizin mache, dann brauche ich noch ein bisschen innere Erfahrung, bin dann wirklich aus der Notaufnahme raus, weil ich dann auch nicht mehr schlafen konnte nach den Nachtdiensten, in die Kardiologie. Habe dann gemerkt, okay, ich brauche 3 Jahre Klinikzeit und der Rest ist Praxiszeit. Habe mir genau ausgerechnet, wie lange ich in der Klinik sein muss, weil ich dann auch gemerkt habe, boah, Klinik mit 2 Kindern, echt eine Herausforderung. Gerade mit den Diensten. Und mein Mann hat auch gesagt, in der Notaufnahme hast du mehr Zeit als in dem normalen Stationsbetrieb.
Ja, auch interessant.
Ja, das kommt durch das 3-Schicht-System.
Kannst du das einfach mal kurz erklären für alle?
Im 3-Schicht-System. Ja, genau. Also, das 3-Schicht-Modell hat den Vorteil, dass man sich Überstunden sozusagen erarbeitet. Wir haben Nachtdienst gemacht, die waren mindestens 10 Stunden, sogar manchmal auch 12 mit dem Bereitschaftsdienst, genau. Und dadurch kriegt man automatisch ein bisschen mehr frei im 3-Schicht-System. Ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, man kriegt 2 Tage mehr frei, man kriegt auch extra Urlaub im Drei-Schicht-System. Also man wird sozusagen honoriert, dass man in drei Schichten arbeitet. Mhm. Und ich habe Teilzeit gearbeitet und deswegen habe ich da wirklich gut frei gehabt. Ich hatte immer so blockweise gearbeitet und blockweise frei. Das war super. Im Stationsbetrieb dann nicht mehr. Ich habe zwar auch Teilzeit gearbeitet, man hat es aber nicht gemerkt. Und dann habe ich wieder von Montag bis Freitag gearbeitet. Dann musste ich mal am Wochenende arbeiten. Also das hat mein Mann dann gespürt, dass das ein Unterschied ist. Und dann habe ich auch gemerkt, boah, nee, das will ich nicht. Was mich auch gestört hat in der Klinik, diese Hierarchie.
Ja,
das, aber ich dieses Chef, Oberarzt, Assistenzärzte. Und wo dann auch zum Beispiel, wir sollten forschen. Ich sagte, ich forsche nicht. Ist nicht mein, will ich nicht, ist nicht, was ich machen will. Interessiert mich ehrlicherweise auch nicht. Sollen die es machen, die da Bock drauf
können
haben?
Können auch.
Ja, die das auch können. Ich wollte das nicht. Das war dann so ein bisschen unterschwellig, nicht so gern gesehen bei den Oberärzten. Schwierig. Auf jeden Fall habe ich genau ausgerechnet, Klinikzeit.
Auf den Tag genau.
Wirklich. Ich habe dann auch zu diesem Tag gekündigt.
Ja.
Habe mir dann eine Auszeit genommen, weil ich gedacht habe, okay, ein bisschen durchschnaufen. Zeit für die Familie. War dann Juli, August, September. Es war super für die Kinder.
Ja.
Und dann bin ich in die Praxis gegangen. Und da ging eine ganz neue Welt auf.
Ja, ja.
Das war wirklich toll.
Ja,
es ging eine neue Welt auf.
Ja weil es wirklich so war, Martin. Ja. Man hat ganz anders gearbeitet. Man hatte geregelte Arbeitszeiten von Montag bis Freitag. Kein Wochenende, kein Feiertag. Kein verlängertes Wochenende, diese Brückentage kamen dann immer drauf an, wie die Praxis organisiert war. Manche waren offen, manche waren zu. Aber das war ein ganz anderes Arbeitsleben und vor allen Dingen geregelt. Man hat um 8 zum Beispiel angefangen, ist jetzt nicht mehr bis 15 Uhr gearbeitet und dann war wirklich Feierabend. In der Klinik, du kriegst es ja schon ein bisschen mit.
Genau,
ne?
Ja. Kommt drauf an, wann der Notfall kommt.
Ja, genau. Ja. Ist immer so ein bisschen Open End und so habe ich auch gearbeitet in der Klinik.
Ich glaube, so muss man mit auch erwartet, dass man arbeitet auch.
Und man muss aber dazu sagen, mein Mann und ich haben das auch so organisiert. Ich habe früh die Kinder fertig gemacht, habe sie in die Kita, in die Schule gebracht, bin in die Klinik und hatte dann Open End. Mein Mann hat die Kinder abgeholt.
Ja. Also ich wollte auch gerade fragen, du hast ja extrem früh deine Kinder bekommen. Also dein erstes Kind während im Studium, das ist ja wirklich, also ich könnte mir das jetzt nicht vorstellen beispielsweise. Und wie du das dann auch einfach alles gewuppt hast, Klinik und Kleinkind zu Hause, da brauchst du eigentlich schon einen Partner, der da mitzieht. Oder wie kriegt man das denn sonst hin?
Ich war immer froh, dass mein Mann kein Mediziner ist.
Ja, das ist ein gutes Argument.
Es ist wirklich ein 9-to-5-Job, den er hat, von Montag bis Freitag. Das ist wirklich, also ich kann das nur empfehlen, weil wir uns dann wirklich so aufgeteilt haben. Mein Mann hat immer gesagt, morgens die Kinder fertig machen. Nein, das mag ich nicht. Und ich sagte, okay, übernehme ich, ist kein Problem, ich bin ein Morgenmensch, mache ich. Und so haben wir uns auch aufgeteilt und das ging echt gut. Und dadurch hatte ich in der Klinik immer Open End. Ja, mein Chef, der immer gesagt hat, ja, ich war dann Privatassistenz. Ja, dann kommen die Privatpatienten 16 Uhr, die müssen für den nächsten Tag vorbereitet sein. Ja, das ist halt dann nicht bis 16:30 erledigt, sondern da ist man bis 17:30 in der Klinik. Ja.
Ja, weil man, ich glaube, man auch wenn man Karriere macht, dann, also machen möchte auch, dann muss man halt auch einfach präsent sein. Und das kann man echt schwer mit Kindern auch machen. Mir wurde immer gesagt im Studium, dass ich mein Kind bekommen soll im 6. Assistenzarztjahr oder 5. Assistenzarztjahr, weil da kriegt man ordentlich genug Geld. Und wenn man dann sozusagen nach dem Kind die Facharztweiterbildung macht, dann hat man eigentlich dann, also hat man noch die kurze Zwischenzeit, wo man dann noch nicht die volle Verantwortung trägt. So wurde mir das immer gesagt. Mhm. Würdest du das unterstreichen?
Nee. Kinder kommen, wie sie kommen. Ja. Kinder kann man nicht planen.
Genau das war der Punkt, wo ich auch gedacht habe, als ich das von Ariane gehört habe, so eine Planung aufzustellen. Und das ist auch doch eine Belastung für die Frau eigentlich. Wenn man sagt, als weibliche Studentin erwarte ich oder würde ich voraussetzen, dass du dann und dann Kinder bringst.
Ja.
Das kann man doch heutzutage überhaupt nicht mehr sagen.
Das war unter anderem ein Grund, Martin. Ich habe von Kollegen in der Klinik gehört, bei Einstellungsgesprächen wurde nach der Familienplanung gefragt. Das ist
immer
ein absolutes No-Go.
Ist immer noch so, ja.
Und das ist furchtbar. Wenn ich jetzt von ihr höre, Ariane, dass man das heute immer noch fragt, da bin ich sprachlos, ehrlicherweise.
Aber vor allem in der Chirurgie habe ich das Gefühl, dass das so gefragt wird. Aber weiß ich nicht. Ich habe das nur von den chirurgischen Aspekten gehört.
Also mich überrascht es auch, das zu hören, dass sowas gefragt wird. Das ist normalerweise in allen Unternehmen gang und gäbe, dass man das nicht fragen darf und eben nicht bei den Frauen Nachteile entstehen können, wenn diese einen Kinderwunsch hat.
Ja.
Wir leben noch in einer anderen Zeit inzwischen.
Sollte man meinen.
Es war ja auch beim Deutschen Ärztetag jetzt ein großes Thema und auch da wurde es ja von den sehr engagierten jungen Studierenden angesprochen, das Thema. Und es ist, glaube ich, gut, wenn das auf die Agenda kommt.
Kurze Message auch von mir als Medizinstudentin, das fand ich toll. Habt ihr super gemacht.
Ja, also ich war live dabei. Ich war beim Deutschen Ärztetag in Hannover. Das war echt bedrückend. Als sie da oben standen, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, das hat was gemacht mit uns allen. Die im Plenum saßen, haben gesagt, boah, das gibt's doch nicht, dass das hier wirklich passiert. Also da waren wir echt sprachlos. Und deswegen ist es gut, dass es nächstes Jahr Thema wird für den nächsten Deutschen Ärztetag.
Genau.
Also es gibt da noch einiges an Entwicklungspotenzial, kann man ja so sagen. Ja.
Unbedingt.
Wir sind gerade in deiner Praxis jetzt und Tätigkeit und ich als Zuhörer habe ich jetzt gedacht, Klinik sehr schwierig und jetzt ist alles perfekt. Bist du im Paradies jetzt, kann man das so sagen?
Wenn du mich fragst, ja. Also ja, für mich. Also es ist halt, Praxis ist nicht für jedermann gedacht, muss man auch dazu sagen. Ich finde, ich habe den geilsten Job der Welt, aber sehen andere anders. Klar, es ist auch viel Arbeit, aber zum Beispiel heute. Ich habe mir die Sprechstunde heute so gelegt, dass ich Zeit habe, hierher zu kommen. Das kann ich, weil ich meine eigene Praxis habe, weil ich selbstständig bin. Ich war jetzt auf dem Deutschen Ärztetag, habe ich ja schon gesagt, in Hannover. Das sind 4 Tage. Kann ich machen, weil ich sage, ich mache an den Tagen zu. Mhm. Und dann ist die Praxis zu. Meine Patienten haben das lernen müssen, dass ich berufspolitisch sehr viel unterwegs bin und da immer mal wieder weg bin. Bayerischer Ärztetag, Hausärztetag, Deutscher Ärztetag. Aber das kann ich machen, weil ich in der eigenen Praxis bin. Ich kann mir auch, wenn ich Termine mit meinen Kindern habe, ja, wenn die irgendwelche Arzttermine haben. Und das ist blöd, weil es mit meinen Sprechstunden kollidiert. Ja, dann mache ich meine Sprechstunde genau so, dass ich sage, okay, ich muss heute um, weiß ich nicht, 14 Uhr pünktlich weg. Und dann ist es so. Und das muss ich sagen, wer kann das schon von sich behaupten, als Arzt oder Ärztin, zu sagen, ich mache mir meine Zeiten, so wie ich arbeiten will, genau so, wie ich es brauche.
Ja.
Und deswegen bin ich schon so ein bisschen im Paradies.
Ja, aber es ist auch wichtig, auch zu sagen oder einfach mal auch wahrzunehmen, dass halt auch das für die Männer mal praktisch ist, auch dass sie da auch Familie haben können und dass sie da auch so auch Familien aufgehen können, dass sie das, wie gesagt, sich das selber gestalten können. Ich glaube, das ist dieser Faktor, dass man sich einfach so ein bisschen selber verwirklichen kann.
Genau, Ariane. Und ich muss auch sagen, es sind nicht nur die Frauen. Es ist ja auch, die Männer wollen halt in Elternzeit gehen. Die wollen Zeit mit ihren Kindern verbringen. Und es ist jetzt nicht mehr so, dass nur noch der Mann arbeitet und die Frau zu Hause ist. Nee, das ist ja wirklich mittlerweile 50-50. Und genau die profitieren auch davon.
Ja, genau, das fand ich auch. Dass wie gesagt, die Frauen, klar, auch unsere Kinder, aber die Männer möchten ja auch sozusagen ihre Work-Family-Balance haben. Und dass es natürlich auch ganz praktisch ist, dass man da einfach sich das selber gestalten kann. Also willst du uns ganz kurz noch einen Einblick geben, wie da genau der Ablauf ist von so einer Praxis, dass wir das auch uns vorstellen können?
Also meine Sprechstunde geht immer morgens um 8 los. Mhm. Wir sind meistens alle schon ein bisschen früher da, dass wir uns so ein bisschen uns eingrooven. Gibt es irgendwas, was heute ansteht? Mhm. Zum Beispiel jetzt erster Tag nach Urlaub, wissen wir immer schon, der wird meistens etwas katastrophaler als die anderen Tage.
Alles, was liegen geblieben ist.
Ja, nee, gar nicht, sondern die Patienten warten, bis wir wieder da sind. Also ich war jetzt 14 Tage nicht da. Bei denen, wo es brennt, die gehen zum Vertretungsarzt. Mhm. Die sagen, das hat Zeit, bis die Frau Doktor wieder da sind, da ist. Dann kommen die am ersten Tag und sagen, Frau Doktor, ich brauche. Und so war es heute. Deswegen ist immer schon unser erster Tag nach Urlaub nie mit Terminen voll, sondern der ist offen, der Tag. Dass alle, die kommen, sofort auch behandelt werden können. Mhm. Ansonsten ist es bei mir sehr strukturiert. Ich mag Struktur. Das ist auch so ein Ding, was man nur in der eigenen Praxis machen kann. Ich habe eine Terminsprechstunde. Das heißt, Patienten kommen mit Termin zu uns. Klar, der Brustschmerz, der akute Rückenschmerz, die können akut kommen. Das ist überhaupt kein Thema. Ich habe 2 Nachmittage. Geöffnet, Montag und Donnerstag. Ich habe Dienstag ist mein Hausbesuchstag im Altenheim.
Mhm.
Mittwoch ist mein Hausbesuchstag bei den Patienten, die zu Hause noch leben.
Mhm.
Freitagsnachmittag habe ich frei.
Ach schön.
Ist ja so ein Spruch in Bayern. Freitag nach 1, macht jeder seins. Da halte ich mich auch ziemlich dran.
Ja, muss ja auch sein. Wie gesagt, ein bisschen früheres Wochenende ist auch ganz schön.
Gelegentlich muss ich Bereitschaftsdienste machen.
Mhm.
Das ist aber von Vorteil, weil es gab in meiner Weiterbildungszeit, als ich noch Ärztin in Weiterbildung war, habe ich eine Praxis kennengelernt. Da hatte der Kollege eine Woche lang Bereitschaftsdienst. Von Montag zu Montag. Wirklich 24/7.
Ist auch ordentlich.
Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich das in meiner Praxis machen muss, oh nee, das würde ich nicht schaffen.
Ja.
Und dann war ich froh, als diese Bereitschaftsdienstregelung kam. Wir müssen 75 Stunden im Jahr ableisten und wir können uns das so ein bisschen selber eintakten, also ob wir Wochenende oder unter der Woche, ob Tag oder Nachtdienst. Das ist wirklich gut und da bin ich der KV auch dankbar, dass das gekommen ist, weil sonst wäre das ein Grund gewesen, mich nicht niederzulassen. Also das war für mich ein guter Grund zu sagen, okay, ich gehe in die Praxis, weil sonst mit diesen 24/7, das hätte ich, glaube ich, mit Familie nicht geschafft.
Wäre dann Klinik 2.0 gewesen. Ja.
Wollte jetzt natürlich auch nochmal fragen, was hat denn die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns für dich getan? Inwiefern haben wir dich denn unterstützt?
Es gibt, es gibt dieses Projekt, dieses Patenschaftsprojekt. Da wird man begleitet von einem KV-Mitarbeiter die ersten 1,5 Jahre. Man kann immer anrufen. Egal, ich meine, ich rufe heute immer noch an, wenn ich Fragen habe. Aber da war es dann so, da gab es einen Mitarbeiter, der auch dann deine erste Abrechnung mit dir gemacht hat. Du kriegst eine Beratung, wenn du anfängst zu arbeiten, wenn dann klar ist, zum Beispiel ich habe am 1.10. angefangen, dann kriegst du eine Beratung, was kannst du alles abrechnen? Was gibt es für Abrechnungsziffern? Man guckt sich an, was hast du für Zusatzbezeichnung, was bist du für ein Facharzt und dann gibt es bestimmte Abrechnungsziffern. Das kriegst du im Vornherein. Ich fleißig mitgeschrieben. Und dann, wenn die erste Abrechnung ansteht, dann geht der Mitarbeiter mit dir nochmal durch. Mhm. Ja, hast du alles abgerechnet? Hast du an die zweite Chronikerziffer zum Beispiel gedacht? Das wird dir jetzt noch nichts sagen, Ariane, aber...
Ein bisschen.
solche Sachen. Und das fand ich schon echt gut am Anfang, weil dann kriegt man mal ein Gefühl für eine Abrechnung. Weil das lernt man nicht.
Ja.
Das war auch in meiner Weiterbildungszeit. Mein letzter Chef hat mich gefragt, Frau Tritschler, Sie sind jetzt soweit, 5. Jahr. Was wollen Sie jetzt bei mir noch lernen? Und ich gesagt, abrechnen. Und das hat er dann auch gemacht. Ein bisschen habe ich da schon den Einblick gehabt, aber längst noch nicht das, was ich gebraucht habe. Und das muss ich sagen, das war super von der KV. Ich weiß, das gibt es heute immer noch und das finde ich echt auch wichtig, weil sonst ist man da wirklich ein bisschen verloren in der Abrechnung.
Wenn du über Abrechnung sprichst, dann müssen wir zumindest 2-3 Sätze über den Verdienst, den man so hat in der Allgemeinarztpraxis sprechen, ohne dass du jetzt die genauen Zahlen nennen sollst. Aber es reicht zum Überleben, kann man es so fassen?
Definitiv. Definitiv, sonst würde ich heute nicht hier stehen und meine eigene Praxis immer noch auch verteidigen und sagen, es ist der geilste Job der Welt. Es war so, ich habe keine Praxis übernommen. Also bei mir war das so ein Mischmasch. Mein Praxisvorgänger hat Dezember 17 aufgehört und ich habe Oktober 18 erst wieder angefangen. Das heißt, meine Praxis war im Grunde genommen für ein Dreivierteljahr zu. War mein Vorteil, ich habe umgebaut. Ich hätte die alte Praxis auch nicht haben wollen. Deswegen heute ist alles ganz schick. Aber das war für mich schon, wo ich gesagt habe, ich habe irgendwie dann doch wieder bei Null angefangen. Und das ist schon, das braucht, bis man sich seinen Patientenstamm dann wieder erarbeitet. Das hat am Anfang wirklich doch für deutliches Minus auf dem Konto gesorgt. Aber wie gesagt, heute ist es kein Thema mehr. Man muss gut abrechnen. Das ist das A und O, Martin. Also das ist, ohne dem geht's nicht. Es gibt so viele Fortbildungsmöglichkeiten und mittlerweile auch ganz viele Abrechnungsfirmen, die einem da Unterstützung geben können, ja. Ich war jetzt eben auf dem BAM. Da gibt es sogar mittlerweile Apps, die einem da unterstützen. Also hat sich viel getan, dass man da nichts vergisst in der Abrechnung. Also man kann gut damit leben. Ja, aber man muss wirklich lernen, wirtschaftlich zu arbeiten.
Ja,
ja.
Ich glaube, das fehlt auch so ein bisschen im Studium. Voll. Oder generell.
Voll. Also zum Beispiel, ich habe ja immer wieder auch Blockpraktikanten bei mir, Medizinstudierende. Und die kommen natürlich mit diesem universitären Wissen und zum Beispiel war heute Thema, welches Antibiotika nehmen wir, Clindamycin. Sagt, okay, Clindamycin ist ein sehr teures Antibiotika, setzen wir nicht so oft ein bei uns, weil wir natürlich auch Kosten im Blick haben müssen. Ja. Auch das lernt man erst mit der Praxis. Also das lernen wir nicht
im Studium. Auch einfach das mit dem Handeln und Tun einfach eingrooven.
Ja.
Ariane, wenn du das so hörst jetzt, diese Beschreibung alles, ist das für dich attraktiv?
Also so eine Hausarztpraxis.
Genau.
Also ich liebe Allgemeinmedizin. Da geht mein Herz auch auf. Aber ich schätze halt auch wirklich diese Work-Family-Work-Life-Balance wirklich wert. Also ich habe da auch wirklich Respekt davor. Ich hoffe einfach, dass ich in der Assistenzarztzeit auch gut aufgehoben bin, wie Katja das auch jetzt beschrieben hat, mit einfach der flachen Hierarchie und dass man auch einfach zur Not anrufen kann. Aber ich schätze es schon wert, wenn ich dann einfach meinen geregelten Arbeitsablauf habe, dass ich auch gut meine Termine auch planen kann am Nachmittag und genau auch mir das selber so ein bisschen einteilen kann. Also ich finde es schon sehr, sehr vorteilhaft für sich selber auch und für sein eigenes Leben, wenn man da so sein eigener Herr ist und auch so selber entscheiden kann, wie man, welchen Fokus man auch setzt. Man kann sich ja auch verschieden weiterbilden beispielsweise. Also man kann sich so ein bisschen sein Leben wie so eine Lego zusammenbauen. Ja. Und ich finde das einfach wirklich, diese Möglichkeit überhaupt zu haben in der Allgemeinmedizin, echt faszinierend.
Was würdest du, Katja, dann Medizinstudierenden mit auf den Weg geben, damit sie Lego-artig sich ihre weitere Laufbahn richtig zusammenbauen? Gibt's da Tipps?
Ja, voll. Also es gibt die Kompetenzzentren. Mhm. Ariane, sagt dir das was?
Das ist so die Costa?
Nee, das ist nochmal die Koordinierungsstelle Allgemeinmedizin, auch immer eine gute Anlaufstelle. Und dann gibt es das Kompetenzzentrum Weiterbildung Allgemeinmedizin Bayern.
Okay.
Quapp.
Sehr gut.
Ja. Quapp. Weil die sind schon super, weil die haben so ein Curriculum über 5 Jahre. Die haben verschiedene Seminare.
Sind das die Semi-Wams?
Sehr gut. Ja, ich sehe schon, Ariane ist sehr gut informiert. Weil das hilft brutal, sich zu vernetzen und einen wirklich guten Einblick in die Allgemeinmedizin zu kriegen. Weil wir sind alles Dozenten. Ich bin auch Dozentin da. Wir sind alles Dozenten aus der Hausarztmedizin. Wir haben meistens alle eigene Praxen, können da wirklich aus dem echten Leben erzählen. Es gibt ein paar angestellte Kolleginnen auch, die da arbeiten und Semi-Wams halten. Also wir können wirklich aus der Praxis heraus erzählen, die Themen, und auch dann auch erzählen, wie es wirklich in der Praxis läuft. Weil das eine ist, wenn man es mal gehört hat, gelernt hat, an der Uni auch vielleicht gehört hat, und wie man dann sagt, okay, wie läuft's denn wirklich in der Praxis? Läuft's denn dann wirklich so nach Plan? Ja. Und da kann man sich super vernetzen. Und da kriegt man dann auch die Tipps, Ariane, wenn man sagt, mache ich jetzt, gehe ich in die Pädiatrie, in die Psychiatrie, mache ich nochmal irgendwie 6 Monate Derma. Mhm. Solche Sachen kriegt man da super mit, weil das Vernetzen unter den Semi-WAM-Teilnehmern ist mega gut.
Ja, perfekt dann für die Weiterbildung.
Wer von vornherein weiß, er will Allgemeinmedizin machen, ist das Quapp eigentlich das Nonplusultra.
Ja, perfekt. Ja, deswegen ist mir das auch schon ein kleines Begriff gewesen.
Wenn ich jetzt noch so weiter zuhöre, dann studiere ich auch noch Medizin und werde auch noch Hausarzt.
Komm, Martin, also, komm ins
Boot.
Ich
bin ganz begeistert jetzt schon. Aber ich muss sagen, wir sind schon am Ende unserer Folge angelangt hier. Die Zeit ist so schnell vergangen. Katja, vielen Dank dafür, dass du uns da so toll mitgenommen hast und so tolle Einblicke gegeben hast.
Sehr gern.
Ja, ich fand das total faszinierend, was es für Möglichkeiten gibt und wie man sich einfach durch die Klinik boxt, auch mit 2 Kindern, die klein sind. Und also vielen Dank, Katja, für deine Einblicke und deine Einschätzungen auch.
Ein Tipp habe ich noch, Ariane. Mhm. Es ist nur noch 1 Jahr Klinik.
Okay.
In der Allgemeinmedizin, Weiterbildung.
Ja?
Ja.
Perfekt. Jackpot.
Wir werden die ganzen Tipps und Hinweise auch in den Shownotes nochmal zusammenfassen. Die findet man dann dort. Und wir empfehlen allen, diese Podcasts zu abonnieren auf allen Plattformen, die so gängig sind. Und vielen Dank an euch beide, dass ihr heute hier wart.
Vielen Dank für die Einladung.
Die Gesundheitsarena, ein Podcast der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns. Moderiert von Ariane Berner und Martin Eulitz. Redaktion und Technik Sandra Greisel, Marion Munke, Sophie Pfeiffer und Florian Schaller.